Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, liebe Hörerfamilie, zu der Sendung, die unter dem Titel steht «Geistlicher Kampf» mit Kaplan Dr. Tobias Hauenstein. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn, während wir gemeinsam über die Herausforderungen, Standfestigkeit des Glaubens und das Ringen im Gebet nachdenken.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Ich bin ein Diözesanpriester, ein Weltpriester. Bin 2010 am 8. Dezember zum Priester geweiht worden in Vaduz und bin auch dort inkardiniert. Komme ursprünglich aus Deutschland. Es freut mich sehr, dass ich über das Thema der geistliche Kampf zu Ihnen etwas sprechen darf. Ich finde auch, Vorträge zum Thema Spiritualität sind sehr wichtig. Und der geistliche Kampf ist natürlich etwas, dem keiner entrinnen kann, sozusagen. Eines der besten Bücher, die Sie dazu finden können, ist Der geistliche Kampf von Lorenzo Scupoli. Lorenzo und dann Scupoli, S-C-U, P wie Paula, O, Ludwig Ida. Lorenzo Scupoli, Der geistliche Kampf, wirklich ein Meisterwerk. Und da steht auch ein Bibelzitat eben als Vorwort sozusagen drin. Militia est vita hominis super terram. Das hat der Hiob gesagt aus dem Alten Testament. Der große Dulder und Kämpfer für die Sache Gottes. Und das heißt übersetzt, Kriegsdienst ist des Menschen los auf Erden. Wir sind in einem geistigen Kampf, wir sind in einem geistigen Krieg und da kann auch keiner sich dispensieren und verabschieden, wie eben der heilige Paulus auch geschrieben hat. Wir haben auch zu kämpfen eben in der unsichtbaren Welt gegen die bösen Geister, die natürlich auch in diesen Tagen doch schon ziemlich viel Einfluss haben. Natürlich wissen wir, das unbefleckte Herz Mariens wird triumphieren, aber ja, ich denke, es ist wichtig, dass man in dieser Zeit einmal über dieses Thema nachdenkt. Wie man es auch nennt, Heiligkeit, Frömmigkeit, Christsein, gemeint ist immer dasselbe. Wie wird man ein wirklicher Christ, ein Heiliger? Sehr wichtig hierbei ist eine ganz konkrete und auch eben entschlossene Entscheidung. Wie jeder, der eine Reise unternehmen will, müssen wir uns für die Pilgerreise unseres Lebens folgende Frage stellen. Wohin möchte ich gelangen? Welche Hindernisse und Gefahren gibt es? Welche Ausrüstung ist nötig? Das Ziel ist ein Leben mit Gott. Schon hier auf der Erde und dann auch mal in der Ewigkeit im Himmel. Und wir sehen, dass die Bibel hier ganz deutlich eine Warnung ausspricht. Matthäus 7 geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt. Und der Weg dahin ist breit und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal und nur wenige finden ihn. Der heilige José María Escrivá hat einmal so schön gesagt, es bedarf eines Entschlusses, einer entschlossenen Entschlossenheit. Entscheide dich, ein wirklich christliches Leben zu führen, ohne unerlaubte Kompromisse. Da sind wir Priester in der Seelsorge oftmals damit konfrontiert, dass dann die Gläubigen eben fragen, ja, und ich höre gerne diese Musik, aber das ist nicht so richtig und ich schaue diese Filme an, ja, oder ich habe dieses und jenes Hobby und da muss man dann schon auch manchmal etwas streng sein, denn keine unerlaubten Kompromisse. Ich kann nicht in meiner Freizeit freiwillig eine Musik hören, wenn ich weiß, dass dieser Künstler gegen Gott eingestellt ist. Oder ja, viele von den Musikern in Anführungsstrichen sind da sogar wirklich bei den Satanisten dabei, singen satanische Texte. Mittlerweile erzählen sie das sogar vor laufenden Fernsehkameras. Das geht natürlich nicht. Was hat Christus mit Belial zu tun, sagt die Bibel. Was hat ein Christ mit einem Satanist zu tun? Gar nichts. Der Katechismus der katholischen Kirche 2015 mahnt uns auch, es gibt keine Heiligkeit ohne Entsagung und geistigen Kampf. Ganz deutlich, was hier im Römerbrief steht auch, Römer 13, 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Jeder Mensch kennt diese Erfahrung. Es gibt einen inneren Schweinehund, den zu besiegen nicht leicht ist. Wer als Christ leben will, muss kämpfen. Das sehen wir auch im Leben der Heiligen, im Leben der Märtyrer. Der heilige Pater Pio, bitte für uns, den ich sehr schätze, hat einmal den schönen und tiefen Satz gesagt, keine Stärke ohne Kampf. Oder die großen Märtyrer, wenn ich an den heiligen Mauritius und die Thebäische Legion denke, pilgern Sie doch einmal nach Saint-Maurice ins Wallis, fahren Sie dort zum Grab dieser großen Heiligen, das älteste Kloster des Abendlandes. Was sind das für Helden im geistigen Kampf? Hier geht es also nicht um einen Krieg mit echten Waffen, sondern um einen geistlichen Krieg, einen geistlichen Kampf. Der heilige Paulus verwendet für diesen Kampf oftmals sportliche oder militärische Vergleiche. 1. Timotheus lesen Sie, die Sportler kämpfen um einen vergänglichen Siegespreis. Wir Christen kämpfen um einen unvergänglichen Siegeskranz, das ewige Glück des Himmels. Da muss man schon sagen, dass das im Sport auch, ich bin wirklich ein Sportfan, mein erster Berufswunsch war einmal Sportreporter, und das artet halt schon sehr aus in unserer Zeit. Der Sport ist dazu da, dass man seinen Körper trainiert, dass man Freude hat, dass man gesund bleibt, dass man auch Gemeinschaft hat mit anderen. Aber wie viele gibt es da, die ihr Leben riskieren, die unbedingt einmal auf den Mount Everest gehen müssen und dann nicht mehr lebendig runterkommen? Was nützt das dir für die Ewigkeit? Oder die einfach viel zu viel Zeit eben aufwenden und ihre anderen Pflichten in Familie, Arbeit, Gesellschaft vernachlässigen. Die Gerechtigkeit wird vom heiligen Paulus als Panzer bezeichnet. Der Glaube ist hier ein Schutzschild, mit dem alle Angriffe des bösen Feindes abgewehrt werden können. Epheserbrief. Wer ist jetzt hier der Feind? Das ist ganz interessant. Es gibt verschiedene Feinde sozusagen. Es gibt den Feind im eigenen Inneren. Jeder, der ehrlich zu sich selbst ist, entdeckt in sich, neben natürlich auch Gutem, das in uns steckt. Wir haben auch nicht die protestantische Auffassung, dass wir total verdorben und korrumpiert sind. Aber neben Gutem, das auch in uns ist, stecken in jedem auch Neigungen zu bösen Gedanken und bösen Handlungen. Das ist sehr wichtig, denke ich, einer der absoluten Grundpfeiler unseres Glaubens, dass wir wissen, wie der Mensch eben in unserer Zeit vor Gott dasteht. Wir sind getauft, wir sind in der Gnade Gottes, aber die Folgen der Erbsünde verwunden uns zutiefst. Wir sind zum Bösen geneigt, unser Verstand ist verdunkelt, unser Wille ist geschwächt. Wir müssen leiden und zuletzt sterben. Als Feinde im Inneren des Menschen könnte man also bezeichnen Stolz, Neid, Habgier, Brutalität, sexuelle Gier, Eifersucht und vieles mehr. Gegen diese und andere böse Regungen gibt es nur ein Mittel. Man muss dagegen ankämpfen und Gott um Hilfe bitten. Wir spüren also schnell, dass es in unserer Seele Kräfte gibt, die im Kampf miteinander liegen. Der heilige Paulus nennt hier den guten höheren Seelenteil den Geist und den niedrigeren das Fleisch, also die Neigung zum Bösen. Es ist doch berührend, was hier der heilige Paulus einmal ganz deutlich zugegeben hat in seiner Demut. Zitat: Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich mag das Gute nicht zu verwirklichen. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib retten? Ja, wenn schon das der heilige Paulus zugibt, um wie viel mehr wir? Römer 7, das ist die Ausgangssituation. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause. Wir können ein bisschen darüber nachdenken, reflektieren. Und wir hören etwas Musik. Sehr wichtig ist eine ehrliche Prüfung seiner selbst in einer regelmäßigen Gewissenserforschung, vor allem abends vor dem Zu-Bett-Gehen. Wir wissen natürlich schon, dass der Mensch auch irgendwo ziemlich gut dabei ist, sich selbst zu belügen, Deswegen sollten wir uns regelmäßig ernsthaft erforschen im Licht des Heiligen Geistes und der Lehre der Kirche, wie wir wirklich dastehen. Machen Sie sich das zur Gewohnheit, überlegen Sie sich, was ist an diesem Tag passiert. Gehen Sie den Tag noch einmal im Geiste durch. Für das Gute können wir Gott Dank sagen, für das Mangelhafte oder für Sünden Gott um Verzeihung bitten und die Sünden bereuen. Wichtig ist auch, dass wir die Liebesreue kennen und praktizieren, wenn wir die Sünden aus Liebe zu Gott bereuen. Können alle Sünden eben sogar dadurch getilgt werden. Natürlich gehen wir auch regelmäßig zur Beichte, kann die Beichte nicht ersetzen, aber die Liebesreue kann sogar schwere Sünden an sich eben tilgen, löschen. Und wäre wichtig eben zu wissen, dass man eben zum Beispiel in Todesgefahr oder wenn man keinen Priester hat, durch diese Liebesreue seine Seele retten kann. Der schwierigste Sieg ist natürlich der Sieg über sich selbst. Das ist auch klar. Wie oft habe ich das den Gläubigen schon gesagt? Schau mal her, der einzige Mensch, den du ändern kannst, bist du selbst. Man versucht dann, die anderen zu ändern oder ja, zu besiegen, zu übertrumpfen, anstatt dass man einmal bei sich selbst anfängt. Das haben sogar schon eben die Heiden gewusst vor Christus. Sich selbst besiegen ist der schwerste Sieg. Suche nicht andere, sondern dich selbst zu übertreffen. Und dann natürlich hier auch die Mahnung, wenn man sich selbst besiegen will, darf man sich nicht aus dem Weg gehen. Wenn wir hier den Feind im eigenen Inneren als ersten Feind bezeichnet haben, dann kann man den Feind in der Umgebung als zweiten Feind eben auffassen. Feinde, die zur Abkehr von Gott, also zur Sünde verleiten, sind oft auch andere Menschen, wenn sie durch ihre eigenen Sünden ein schlechtes Beispiel geben oder zur Sünde anstiften. Ist doch etwas geheimnisvoll, dass oftmals, wenn Leute Sachen machen, die nicht so in Ordnung sind moralisch, sie doch irgendwo diesen Antrieb oftmals haben, dass sie auch andere mit hineinziehen wollen. Es bedarf hier eines zweifachen Kampfes. Erstens muss der Christ hellwach sein und merken, wenn ihn andere in die Irre führen wollen. Zweitens muss der Christ dem Drängen anderer zum Bösen widerstehen. Manchmal genügt ein klares, einfaches Nein, aber in manchen Fällen hat ein solches Nein unangenehme Folgen, die man tapfer aushalten muss. Man sollte sich halt immer wieder ins Stammbuch auch schreiben, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vor kurzem mit einer Person gesprochen in der Seelsorge und die hat mich dann gefragt, was soll ich hier machen? Und eine Bekannte, die ist da sehr tief im Schamanismus drin, was natürlich wirklich eine abergläubische, sehr gefährliche Praktik ist. Magisch, okkult. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich würde dir raten, brech da den Kontakt ab. Das ist wirklich, ist auch nicht damit zu spielen, wenn man es dem anderen liebevoll sagt und auch sagt aus Selbstinteresse, Selbstschutz. Hab dich sehr gern, aber ich denke, du bist auf einem gewaltigen Irrweg. Ja, Zivilcourage, Mut und Tapferkeit sind ja auch gefragt. Im krassesten Fall kann der Christ in diesem Kampf sein Leben verlieren. Christlich gesehen nicht Niederlage, sondern Sieg des Märtyrers. Also Leben verlieren, wenn jemand eben als Blutzeuge dann sogar sein Leben opfert. Viele Märtyrer gibt es auch in unserer Zeit. Wir schreiben hier das Jahr 2026, eben im Frühling. Gerade aus Nigeria wird das zurzeit berichtet. Sehr schade, dass eben da auch die offiziellen Stellen eigentlich sich nicht wirklich dafür interessieren. Die Bischöfe von Nigeria haben da einen ganz, ganz massiven Aufruf gemacht. In vielen Bereichen ist hier eigentlich keiner sicher. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Der dritte Feind ist dann natürlich der Teufel mit den anderen bösen Geistern. Wieder zum heiligen Paulus, dem großen Lehrer aus der Bibel. Er spricht hier von listigen Anschlägen des Teufels. Berühmt hier eins Petrus auch, der heilige Petrus, der das auch ganz deutlich sagt. Seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Ist auch etwas tragisch in unserer Zeit, dass viele, viele Christen so entfremdet sind vom Glauben, dass sie das nicht mehr ernst nehmen. Da macht man dann oftmals dumme Sprüche und dumme Späße. Ha, 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 glauben die immer noch an einen Teufel, Mittelalter. Aber mit Lachen verändert sich hier nichts. Der Teufel kommt im Alten Testament 27 Mal vor, im Neuen Testament sind hier 70 verschiedene Stellen gezählt worden. Es ist halt dann so, wenn jemand dann die Bibel nicht mehr ernst nimmt und die Bibel dann ein Märchenbuch ist, dann ist man mit seinem Latein schon etwas am Ende und kann dann nicht mehr irgendwie groß diskutieren. Warum glaubt man da lieber irgendwelchen Spöttern als den Aussagen von Jesus selbst oder den Aposteln? Der russische Philosoph Wladimir Solowjew hat dies bei einer Diskussion einmal ganz deutlich ausgedrückt. Wie kann man angesichts der Weltgeschichte nicht an die Existenz des Teufels glauben? Ja, wir begegnen da teilweise einer Bosheit und einer Perfidie, die das normale Maß schon deutlich übersteigt. Das will er damit aussagen. Epheserbrief noch einmal, wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Wie schaut dann dieser geistige Kampf aus? Es beginnt mit der Versuchung, also dem Angriff sozusagen. Die wichtigste Strategie des Teufels besteht ja bekanntlich in Lüge und Verwirrung. Den Angriff nennt man im geistlichen Leben Versuchung. In jedem Vaterunser beten wir, führe uns nicht in Versuchung. Was natürlich bedeutet, dass wir beten, dass Gott uns in der Versuchung stärken möge, dass wir standhaft bleiben. Gott selbst, wie die Bibel sagt, kann ja nicht in Versuchung führen. Führe uns erfolgreich durch die Versuchung oder beschütze uns in der Versuchung. Jakobus 1 lesen wir, keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Das kann man leicht erklären. Das kann man eben einem Kind schon leicht erklären, was das bedeutet. Ich finde das eigentlich nicht so sinnvoll, wenn man dann die Gebete ändert und den Wortlaut der Gebete irgendwie abändert, wie das auch schon passiert ist, was dann beim gemeinschaftlichen Gebet, denke ich, auch schon Störungen hervorrufen kann. 1 Korinther 10 ist sehr tröstlich. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Es dreht sich darum, dass man hier auch eben kleinere Sünden in Anführungsstrichen meiden wird, dass man wirklich auch streng mit sich selbst ist, durchaus. Stiere sind gefährlich als Mücken, hat mal jemand gesagt. Aber unser alltägliches Problem sind nicht große Tiere. Von einem Stier attackiert zu werden, ist jetzt nicht gerade wahrscheinlich, wohl aber von Stechmücken im Sommer. So auch hier, die Versuchung, eine Bank zu überfallen, ist selten. Kleine Versuchungen sind alltäglich. Oft tarnen sie sich dann als, das ist mein Recht, Warum denn nicht? Das machen doch alle so. Kleinere Versuchungen und Sünden soll man keineswegs unterschätzen. Auch eine kleinere Sünde, eine lässliche Sünde ist ein Unglück und eine Beleidigung des unendlich guten und heiligen Gottes. Und wer kleinere Sünden nicht nach Kräften meidet, kann dann bald auch in der Gefahr stehen, in große Sünden, in Todsünden zu fallen. Wir machen noch einmal eine Pause und hören etwas Musik. Wir hören den letzten Abschnitt noch des Vortrags über das Thema der geistliche Kampf. Oftmals ist es wichtig, auch den Gläubigen nochmal zu erklären, dass eben die Versuchung noch keine Sünde ist. Die Versuchung ist ein Anreiz zur Sünde und wenn wir nach besten Kräften widerstehen und uns darauf nicht einlassen und die Versuchung abwehren, abschmettern, dann ist das keine Sünde. Da denken oftmals die Gläubigen dann, dass das schon eine Sünde wäre. Oder ich habe mal mit einer Person gesprochen vor kurzem, die hat dann gesagt, ja, und dann in der Heiligen Messe, da kommen dann plötzlich ganz komische Gedanken bei der Wandlung. Da kann man dann auch leicht erklären, schau mal her, dieser Gedanke kommt ja jetzt nicht von dir selbst. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass man da ganz ruhig bleiben sollte und dann kann man das sozusagen wegschieben und sagen, Jesus, tut mir leid, das kommt jetzt nicht von mir. Man darf natürlich nicht mit der Versuchung irgendwie herumspielen oder da hin und her überlegen, ob man jetzt die Sünde machen will oder nicht. Das wäre dann schon sündhaft, wenn man dann die Sünde ausführt, sowieso. Versuchungen soll man schnell fortjagen und Gott um Hilfe bitten, sagt der Katechismus. Der heilige Pater Pio, bitte für uns, hat das mal schön erklärt. Er hat gesagt, Der Teufel hat eben nur einen Zugang, unseren freien Willen. Und wenn die Versuchungen sehr massiv sind, was haben denn die Heiligen dafür heroische Kämpfe siegreich bestritten? Das ist, wie wenn der Teufel wie ein Wahnsinniger an die Tür trommelt und schlägt, solange wir die Tür nicht aufmachen. Ist es keine Sünde, kann er uns nicht schaden. Versuchungen erleiden wir, hat mal jemand gesagt, Sünden begehen wir. Könnte sein, dass jemand da sehr geprüft ist und dass eine Versuchung vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang sein Leben begleitet. Wenn man widersteht, ist es keine Sünde und alles in Ordnung. Es ist sogar so, dass das zur größeren Ehre Gottes beiträgt, wenn wir in der Versuchung Gott treu bleiben und uns für Gott entscheiden. Heilig wird man nicht, wenn man keine Versuchungen hat, sondern wenn man ihnen widersteht. Wann aus der Versuchung eine Sünde wird, selbstverständlich ist es eine Sünde, wenn man dem Drang danach, Böses zu tun, freiwillig nachgibt und das Böse dann tut. Die Versuchung wird auch zur Sünde, wenn man sie provoziert oder herausfordert. Wenn ich weiß, dass wenn ich im Internet auf gewissen Seiten unterwegs bin, dass ich weiß, dass es mich zum Bösen reizen kann oder wird. Wenn ich mich sündhaften Tagträumen hingebe und freiwillig sündhafte Gedanken unterhalte. Denken wir auch dran, dass es eben vier Möglichkeiten gibt, zu sündigen: in Gedanken, in Worten, in Werken, und eines fehlt noch, was auch oftmals eben nicht bedacht wird, durch Unterlassung. Das weiß sogar der Staat, wenn irgendwo einer verunglückt und sie kommen als Erster vorbei und sie leisten keine erste Hilfe, dann werden sie vom Staat wegen unterlassener Hilfeleistung eben belangt. Spannend ist die Frage, warum lässt Gott überhaupt Versuchungen zu? Warum ist das der Fall? Was jeder Christ lernen muss in seinem Leben, ist Misstrauen gegen sich selbst und Vertrauen auf Gott. Jeder Mensch kann leicht in Sünden fallen, sogar in schwere. Und dass das den betenden Christen nicht öfters passiert, ist auch eine Gnade und ein Geschenk Gottes. Wer sich sicher fühlt und glaubt, ihm könne keine schwere Sünde mehr geschehen, dem kann es leicht geschehen wie dem heiligen Petrus. Der heilige Petrus dann eben bei der Passion Christi, freilich noch bevor die Kraft des Heiligen Geistes gekommen war, der dann zu sehr auf sich selbst vertraut hat und gesagt hat, ich werde mein Leben für dich hingeben, Johannes 13, woraufhin ja Jesus dann entgegnet, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Denken wir daran, dass eben in der Bibel auch steht, Johannes 15, Jesus sagte, wer in mir bleibt, in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Das heißt ja bekanntlich nicht, getrennt von mir könnt ihr wenig vollbringen. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Oftmals ist das durchaus ein Glaubensgeheimnis, warum Gott einiges zulässt, Versuchungen zulässt. Aber eine Sache ist sicher, Gott kann sich nicht irren. Gott kann eben auch keine Fehler machen. Was man hier bräuchte, wäre ein unerschütterliches Vertrauen auf Gott. Weitere Gründe, warum Gott Versuchungen zulässt. Wir können daran wachsen, wir können uns im Guten trainieren. Wenn die Versuchung besiegt ist, zieht die Seele daraus großen Nützen. Als Buße und Sühne können wir dadurch unser Kreuz tragen. Wir können das Schwierige, Unangenehme aushalten. Wir können leicht auch viele Sünden abbüßen, für die wir lange im Fegefeuer wären. Wir können uns Schätze für den Himmel sammeln. Wie es der heilige Augustinus zum Beispiel gesagt hat, sinngemäß können wir hier auf der Erde viel, viel leichter unsere Sünden büßen und wieder gut machen, wie dann in der Ewigkeit im Fegfeuer. Ein schöner Gedanke ist, wie schon erwähnt, sinngemäß, dass eben das zur größeren Ehre Gottes beiträgt, wenn der Mensch trotz Versuchungen Gott treu bleibt. Denken wir daran, dass auch Jesus in Versuchung geführt worden ist. Die Versuchung soll uns anspornen, an die Gnade Gottes zu glauben, die uns hilft, das Böse zu besiegen, denn nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Gott ist stets gerecht und gut, er wägt die Versuchung, also die Prüfung, so ab, dass sie eben auch den Kräften des Einzelnen entspricht. Keiner wird über seine Kraft versucht werden. Gott gibt auch dem Teufel natürlich nur eine begrenzte Macht und bändigt dessen Wüten gegen die Geschöpfe. Hilfsmittel gegen Versuchungen. Das Wichtigste ist natürlich immer das Gebet, das beständige, treue Gebet. Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt, Matthäus 26, sagt Jesus. Wichtig sind auch die anderen Gnadenmittel, die heiligen Sakramente, die Sakramentalien, Segnungen, Weihungen, geweihte Gegenstände. Ein sehr stark geweihtes Dreikönigsweihwasser oder die Benediktusmedaille, ein Kreuz um den Hals. Gesegnetes Öl, gesegnetes Salz, auch wirklich stark gesegnet. Lenke dich ab durch irgendeine Beschäftigung, die die Versuchung mit ihren schlechten Vorstellungen verdrängt. Sprich mit jemandem, mit einem Priester oder mit anderen Menschen, denen du vertraust. Versuche nicht mit der Versuchung zu verhandeln, das geht meistens schief. Setze einer bestimmten Versuchung die richtige entgegengesetzte Haltung entgegen. Neigst du zum Beispiel zur Eitelkeit, dann denke darüber nach, wie schnell Schönheit vergehen kann, wie wenig sie ein Verdienst ist und worauf es vor Gott wirklich ankommt. Ich möchte das zum Abschluss noch einmal zusammenfassen. Was versteht man unter dem Begriff geistlicher Kampf? Wir stoßen auf verschiedene Schwierigkeiten, wenn wir als Christen leben wollen. Die Bibel sagt das ja auch, jeder, der ein frommes Leben führen will in Christus, wird Verfolgung erleiden. So ging es allen Christen, so geht es auch unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt. Drei Feinde gibt es, die den Menschen von seinem Weg zu Gott abbringen wollen. Die Neigung zum Bösen im eigenen Inneren, andere Menschen und die zum Bösen eben anstiftenden Dämonen, bösen Geister. Welche Waffen soll man im geistlichen Kampf verwenden? Glaube, Gebet, häufiger würdiger Empfang der heiligen Sakramente. Fasten ist auch hier zu nennen. Durch das Fasten können wir unseren Willen trainieren. Jeder freiwillige Verzicht aus Liebe zu Gott ist sehr wertvoll. Das wichtigste Fasten ist natürlich das Fasten auf die Sünde. Es ist auch nicht nur das Essen hier gemeint, auch andere erlaubte Dinge. Jeder kann und soll sich prüfen, was wichtig ist und was überflüssig ist. Durch jedes gute Werk wird die Seele gestärkt und wir kommen Gott näher. Und der heilige Paulus noch einmal, der eben die Wahrheit empfiehlt, die Gerechtigkeit, das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen für die Zukunft. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im geistlichen Kampf, im geistlichen Leben voranschreiten und dass Sie stets stärker werden in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit den Kindern lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Liebe Hörfamilie, schön, dass Sie erneut mit uns unterwegs waren und mehr über die Schönheit und Reinheit des katholischen Glaubens erfahren wollten. Kaplan Dr. Tobias Hauenstein hat mit uns über den geistlichen Kampf nachgedacht. Wir danken unserem Referenten, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, für seine Gedanken und wünschen ihm in seinem Apostolat und in der Medienarbeit den besonderen Segen Gottes. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Pfüetzi Gott.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.